ARD.
Jetzt gerade, wenn wir diese IQ-Podcast-Folge aufzeichnen, ist mitten im Winter und wir wollen über Schneeflocken sprechen. Und zwar mit dem Psychologen, Erziehungswissenschaftler und Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung in Hamburg, Professor André Zimpel.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Mein Name ist Birgit Magira und ja, Herr Zimpel, am besten fangen wir mit der Begriffsklärung an. Neurodiversität.
Ja, es bedeutet, dass sich Gehirne so unterscheiden wie Schneeflocken. Von Weitem sehen sie alle sehr ähnlich aus. Wenn man sie unter dem Mikroskop betrachtet, wird man feststellen, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht. Und das Gleiche gilt für menschliche Gehirne. Selbst eineige Zwillinge verfügen über unterschiedliche Gehirne. Also menschliche Gehirne sind die der Physik bekannte, komplexeste Materie des Universums. Das bedeutet, wir haben 86 Milliarden Nervenzellen. Jede ist so kompliziert wie eine Stadt, geht 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen ein. Wenn wir das multiplizieren mit 86 Millionen, kommen wir auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Das bedeutet, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat.
Ich möchte mich jetzt kurz in Ehrfurcht vor meinem eigenen Gehirn verbeugen, aber es würde mir vielleicht als Arroganz ausgelegt. Nee, aber tatsächlich, es ist ein Wunderwerk.
Das ist die Botschaft. Wir sind es gewohnt, ständig unsere Intelligenz herabzusetzen. Besonders im Zeitalter der KI haben wir das Gefühl, dass Maschinen viel klüger sind als wir. Aber es sind unsere Gehirne, die KI entwickelt haben. Und KI ist um Vielfache weniger leistungsfähig als menschliche Gehirne.
Die noch dazu alle verschieden sind. Und jetzt kommt der nächste Fachbegriff, neurodivergent. Darunter fallen jetzt ganz viele unterschiedliche Diagnosen oder Abweichungen. Was alles?
Neurodivergenz meint Gehirne, die gewisse Standards und Normen nicht erfüllen können. Die typischen sind Autismus-Spektrum, dann haben wir ADHS, das Tourette-Syndrom, Epilepsie, dazu gehören Trisomie 21, aber natürlich auch Legasthenie, Dyskalkulie, Hochbegabung kann man dazu zählen. Wir kommen also auf eine große Menge, sodass man Pi mal Daumen sagen kann, jede siebte Person ist neurodivergent.
Ist es denn sinnvoll, all diese verschiedenen Diagnosen und Spektrumsstörungen, wenn man die überhaupt so nennen soll oder darf, unter einen Hut zu fassen?
Ja, es geht darum, den Störungsbegriff zu überwinden. Also die Formel lautet anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Es geht darum, zu zeigen, dass unsere Standards und Normen für viele Menschen ideal sind. Für viele Menschen lästig, aber zu bewältigen. Aber dann gibt es Menschen, für die unsere Standards und Normen, das heißt die Erwartungen an Gehirne, zu einer Überforderung, Überlastung oder sogar zu einer schweren Einschränkung führen. Und dieses Bewusstsein will man mit den Begriffen Neurodiversität und Neurodivergenz wecken.
Das heißt, den Neurodivergenten gegenüber, also bis zu jedem siebten, sagten Sie, stehen dann die Neurotypischen, was man auch als normal bezeichnen würde. Aber den Begriff normal mögen Sie auch nicht so gern, oder?
Nein, weil unsere Vorstellung von normal ist ja stark mit der Normalverteilung verbunden. Die weckt oft falsche Vorstellungen. Zum Beispiel, dass die Normalen alle gleich wären. Das ist mathematisch eben nicht der Fall.
Da sind wir wieder bei den Schneeflocken.
Ja, da sind wir bei den Schneeflocken. Das heißt, es gibt einfach nur viele Möglichkeiten, in der Normalverteilung mittlere Plätze einzunehmen. Das heißt aber nicht, dass die Normalen alle gleich wären, sondern die sind alle radikal verschieden. Und oft sind neurotypische in einigen Aspekten neurodivergenten Menschen viel ähnlicher als anderen neurotypischen. Und das heißt also, wir brauchen ein anderes Bewusstsein. Wir müssen also erkennen, dass Neurodivergenz ein bewegliches Ziel darstellt. Ein bewegliches Ziel heißt, je nachdem, wie wir Normen und Standards formulieren, erzeugen wir Neurodivergenz. Also Neurodivergenz ist etwas, was wir sozial erzeugen.
Habe ich es richtig verstanden? Es geht um das Wechselspiel zwischen dem jeweiligen Gehirn und der Umgebung. Und da kann ich die Umgebung verändern, um dem Gehirn entgegenzukommen. Und der Mensch mit dem entsprechenden Gehirn kann aber auch versuchen, irgendwas zu verändern, um nicht mit der Umgebung ständig in Konflikt zu kommen.
Ja, ich fühle mich fantastisch verstanden.
Gut. Eine Neurodivergenz, wo es sehr häufig zu Konflikten kommt, ist ADHS.
Ja.
ADHS bei Erwachsenen, das betrifft offenbar auch noch relativ viele, immerhin jeden 40.
Mhm.
Spannend, dass da bisher noch gar nicht so gut erforscht ist, was denen wirklich hilft. Aber da kam vor kurzem eine Studie raus, die die Daten von 15.000 Menschen genauer untersucht hat, die betroffen sind. Und mein Kollege Helmut Nordwig hat sich das mal genauer angeschaut. Wir hören mal rein.
Wie ADHS sich auswirkt, das wandelt sich im Laufe des Lebens. Kinder sind vor allem zappelig und haben Wutanfälle. Erwachsene haben andere Probleme, wie der Psychologe Marcel Schulze vom Uniklinikum Bonn erklärt.
Wenn es irgendwie schwer fällt, die Konzentration über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, wenn sie beispielsweise das Studium nicht schaffen, wenn sie auf der Arbeit immer wieder in Konflikte geraten oder die Arbeitslast gar nicht erfüllen können. Ja, also das Entscheidende ist aber hier auch immer zu sagen, dass es nicht den Faktor gibt, der auf eine ADS hindeutet.
Wie bei Kindern sind auch bei Erwachsenen Medikamente in der Behandlung am wirksamsten. Zum Beispiel Methylphenidat oder Atomoxetin. Allen helfen sie aber nicht, wie eine Übersichtsstudie jetzt gezeigt hat.
Die Medikamente wirken ja nur ungefähr bei so 70% der Menschen, dass sie überhaupt einen Effekt erzielen. Hinzu kommen natürlich auch Nebenwirkungen, ja, wie Einschlafstörungen, Puls-Blutdrucksteigerungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, dass man in Absprache eben mit dem ärztlichen Personal das richtige Präparat und die richtige Dosierung eben erstmal einstellt.
Medikamente reduzieren die klassischen ADHS-Symptome wie die Schwierigkeit, bei der Sache zu bleiben oder auch ein sehr impulsives Verhalten. Psychotherapeutische Verfahren können das nicht, aber wichtig sind sie trotzdem.
Eine Kombination aus Verhaltenstherapie und Medikation. Das ist natürlich so, dass gerade eben, wenn die Verhaltenstherapie wirkt, ja, dass viele Patientinnen dann möglicherweise gar nicht mehr die Medikation brauchen.
Denn oft stehen Probleme im Vordergrund, die gar nicht zu den ADHS-Symptomen gehören. Schwierigkeiten in der Beziehung, beim Umgang mit den eigenen Kindern oder am Arbeitsplatz. Und da kann die Psychotherapie helfen, im Alltag besser zurechtzukommen. Das bestätigt Marcel Romanos, der Betroffene an der Universität Würzburg behandelt. Er war an der Studie nicht beteiligt.
Aber auch die Kognition neu zu bewerten, das heißt abwertende Gedanken, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich denke, ich kann das nicht, ich bin nicht dazu in der Lage und hier immer wieder in die gleichen falschen Denkmuster verfallen, hier neue Wege zu eröffnen. Und natürlich geht's auch um die Frage, wie kann ich meine Emotionen regulieren.
Das ist wichtig, denn ein Teil der Betroffenen wird depressiv, bis hin zu Suizidgedanken. Auch sind Menschen mit ADHS häufig übergewichtig, mit allen medizinischen Folgen wie etwa einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes. Da ist es bedauerlich, dass es bei weitem nicht genügend Behandlungsplätze für sie gibt.
Angesichts dieser Komplexität braucht man eine kontinuierliche Betreuung, ein Versorgungssystem, das an den Betroffenen dranbleibt. Und das haben wir im Augenblick in dieser Form nicht. Die Verfügbarkeit ist desaströs und hochdefizitär im Erwachsenenbereich. Es gibt immer noch zu wenige Erwachsenenpsychiater, Nervenärzte und Psychotherapeutinnen, die an dieser Stelle Diagnostik und Therapie anbieten. Der Bedarf ist sehr hoch und die Not ist deswegen auch entsprechend groß.
Und das, obwohl eine Behandlung den Menschen mit ADHS häufig helfen kann. Das hat die aktuelle Übersichtsstudie deutlich gezeigt.
Mein Kollege Helmut Nordwig war das. Da ging es um ADHS bei Erwachsenen. Die Not ist groß, hieß es, Herr Professor Zimpel. Wenn jeder Siebte unter das Dach neurodivergent fällt, bräuchte dann auch jeder Siebte Therapie und Behandlung?
Nicht unbedingt. Also unser Ausgangspunkt ist ja eigentlich, dass wir über Normen und Standards nachdenken. Mein Vorbild ist da das Beispiel mit tauben Menschen. Taube Menschen galten lange Zeit als entwicklungsverzögert, weil man sie gezwungen hat, Lippen zu lesen. Das war die Norm. Und dieses Lippenlesen hat ihnen so viel Kraft abverlangt, dass sich ihr Gehirn gar nicht entfalten konnte. Sie konnten sich gar nicht gut entwickeln. Sie haben ihre ganze geistige Energie darauf verwenden müssen, in der Kommunikation Lippen zu lesen und haben etwa nur 50% der Kommunikation selbst bei besten Ergebnissen erfassen können. Deshalb ist die Gebärdensprache ein Riesenfortschritt für taube Menschen. Das heißt also, in der Universität haben wir viele erfolgreich Studierende, weil sie GebärdendolmetscherInnen an die Seite gestellt bekommen. Das heißt, sie passen sich nicht an die Normen der Hörenden an, sondern wir passen die Standards und Normen an die tauben Menschen an. Und so gelingt es ihnen, andere Normen viel leichter zu erfüllen. Und das ist für mich eine Metapher für Neurodivergenz. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir Veränderungen in den Standards und Normen schaffen können, die es neurodivergenten Menschen ermöglichen, ohne korrigierende Therapieformen an unserer Gesellschaft partizipieren zu können. Das ist der Königsweg.
Das wäre der Königsweg, sage ich gleich, denn wenn ich bei dem Beispiel bleibe und es übertrage auf die Schule und eben von den Erwachsenen nochmal weggehe zu den Kindern, dann bräuchten wir ja ein Schulsystem und Klassen, die all diesen Divergenzen gerecht werden. Und ich habe jetzt im Kopf zum einen Bekannte und Freundinnen, die alle als Lehrerinnen schon am Rand der Überforderung und des Burnouts stehen und jetzt schon mit Inklusion wirklich gefordert sind. Also wie können wir damit umgehen?
Also es geht ja um Inklusion, ja, aber unsere Schulen sind so schlecht ausgestattet, um damit fertig zu werden. Wir haben so einen Lehrkräftemangel derzeit in den Schulen und wir haben hohe Ideale, aber die Praxis hängt weit hinterher.
Und in so einem Fall kann ich ja nicht die Kinder zum Beispiel als Geisel des Systems nehmen und sagen, du kriegst jetzt keine Medikamente, die Umgebung muss so mit dir klarkommen, wie du bist, wenn sich im Außen wenig verändern lässt. Dann muss ich doch auch dem Kind zum Beispiel Medikamente zur Verfügung stellen können oder eine Therapie anbieten können oder auch den Erwachsenen, die damit zu kämpfen haben, oder?
Ja, selbstverständlich. Das ist dann sozusagen ja die bessere Lösung, weil wir können ja den Menschen nicht sagen, wartet so lange, bis unser Schulsystem ideal für euch ist, dann sind sie vielleicht schon in Rente. Wir müssen sozusagen Lösungen im Hier und Heute, im Hier und Jetzt finden. Und da sind eben verschiedene Therapieformen und auch Medikamente manchmal die einzige Lösung, die wir zur Verfügung haben.
Auch wenn dann manchmal der Vorwurf kommt, ihr wollt die ja nur passend machen, damit sie reinpassen in euer enges System. Aber es ist eine Sowohl-als-auch-Lösung, habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, der Vorwurf ist berechtigt. Der bleibt berechtigt und trotzdem haben wir oft keine bessere Lösung. Und es ist dann, ja, es geht um Pragmatismus in diesem Fall.
Wir haben hier ein Riesenspektrum verschiedener Einschränkungen oder auch Stärken. Können wir mal kurz über die Stärken eigentlich sprechen? Haben Sie Beispiele, wie neurodivergente Menschen wirklich glänzen oder in Bereichen einfach Spitzenleistung bringen? Wir sind halt in einer Leistungsgesellschaft, wo das von Vorteil ist, abzuweichen.
Bei ADHS gibt es also Studien, die im französischsprachigen, englischsprachigen Raum und in Japan durchgeführt wurden. Und man hat festgestellt, dass erfolgreiche UnternehmerInnen häufig zum ADHS-Spektrum gehören. Der Grund ist, das sind Menschen, die eine höhere Risikotoleranz haben als neurotypische. Also hier sehen wir eine Stärke. Aber diese Risikotoleranz führt auch dazu, dass wir in den Gefängnissen mehr Personen mit ADHS haben als neurotypische. Also Sie sehen, das hat immer zwei Seiten. Also man sollte ADHS jetzt nicht als eine Superkraft schönreden, aber man sollte auch es nicht nur als Defizit betrachten, sondern auch die Potenziale erkennen. Und die Potenziale sind zweifelsfrei vorhanden.
Wenn ich die persönliche Frage stellen darf, sind Sie selbst neurodivergent?
Ich betrachte mich als Synästhetiker auch als neurodivergent.
Was bedeutet Synästhesie?
Synästhesie bedeutet, dass die festen Mauern zwischen den Sinnen durchlässig sind. Das heißt, für mich hat jeder Buchstabe eine eigene Farbe, jede Zahl eine eigene Farbe, jedes Tonintervall einen Geschmack und so weiter und so fort.
Bringt es jetzt mehr Vor- oder mehr Nachteile?
Sowohl als auch. Ich komme schnell in Situationen, wo ich durch Reize überfordert werde, weil ich zu viel gleichzeitig wahrnehme. Das kann bis zur Migräne führen. Das ist ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass ich natürlich Kanäle für mein Gedächtnis habe, über die andere nicht verfügen.
Ihre Hauptbotschaft ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wir müssen weg von der Bewertung, vor allen Dingen von der Abwertung, hin zu einer neutralen Beschreibung und der Sicht, dass wir alle verschieden sind und irgendwie damit umgehen müssen. Jawohl. Gleichzeitig erlebe ich neurodivergente Menschen, gerade auch mit ADHS, die sagen, ich halte das lieber geheim, weil in dem Moment, wo ich sage, oder auch Eltern, die in dem Zwiespalt sind in der Schule, in dem Moment, wo mein Kind dieses Label hat, heißt es immer noch von der Umgebung, naja, du willst ja nur eine extra Behandlung. Wie Leserechtschreibschwäche, wie Rechenschwäche. Du willst ja nur hier für Umme und ohne Leistung die guten Noten kriegen.
Ja, das ist natürlich eine böse Unterstellung. Also man muss sagen, wenn ADHS vorliegt, ich hatte ja gerade versucht zu erklären, ist das ein echtes Problem, mit dem die Leute kämpfen. Sie leben in einer Welt, die auf sie nicht vorbereitet ist, die für sie nicht eingerichtet ist und darum müssen sie permanent mehr leisten, um Normen und Standards zu erfüllen als neurotypische. Und dafür verdienen sie auch Respekt, wenn es ihnen gelingt und den bekommen sie meistens nicht. Das merkt man ja an diesem Vorwurf, auch dem Vorwurf Modediagnose oder sie wollen sich nur in den Mittelpunkt stellen. Und es ist in der Tat so, ich bin Ansprechpartner für behinderte Studierende seit Jahrzehnten an der Uni Hamburg und viele entscheiden sich dafür, auf den Nachteilsausgleich zu verzichten, weil sie befürchten, diskriminiert zu werden aufgrund der Diagnose. Und daran sieht man schon, dass es keine Modediagnose sein kann, weil viele, die die Diagnose haben, sie lieber verschweigen, um Vorurteile zu vermeiden.
Trotzdem wäre eine Diagnose in jedem Fall richtig
wichtig? Ja, die HETI-Studie, das ist die größte Bildungsstudie weltweit, die zeigt, dass wichtiger als Intelligenz für den Lernerfolg die Selbsteinschätzung ist. Und Menschen, die sich gut selbst einschätzen können, die ein Selbstbewusstsein dafür haben, was sie allein können und wo sie Hilfe brauchen, sind die, die den größten Bildungserfolg haben. Und wir leben in der Wissensgesellschaft. Und wenn wir wollen, dass also viele Menschen an dieser Gesellschaft partizipieren, dann müssen wir vor allen Dingen die Selbsteinschätzung fördern. Und die Selbsteinschätzung von Menschen mit ADHS besteht eben darin, dass sie ein Bewusstsein für ihr ADHS entwickeln.
Und das Gleiche gilt für all die anderen Diagnosen, die unter das Dach Neurodivergenz fallen auch, oder?
Jawohl.
Menschliche Gehirne sind wie Schneeflocken, keins gleicht dem anderen. Neurodivergenz bezeichnet demnach keine Krankheit oder Behinderung, sondern einen abweichenden Bezug zur Welt, sagt der Psychologe, Erziehungswissenschaftler und Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung in Hamburg, André Zimpel. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Und vielen Dank für Ihr Interesse.
In den Shownotes haben wir diesmal ein paar hilfreiche Adressen verlinkt für Beratung, Hilfe, weiterführende Informationen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierher sagt Birgit Magira und bis zum nächsten Mal.